Heute gibt es den dritten und letzten Teil von drei Podcasts zum B2B-Marketing. Auf dem Lead Management Summit in Würzburg hatte ich ja Gelegenheit, eine ganze Reihe interessanter Menschen vor mein Mikrofon zu bekommen. Und heute beenden wir diese Reihe mit den letzten fünf Interviews. Als da sind Detlef Kluke, Senior Director Product Marketing bei Phoenix Contact in Blomberg in Nordrhein-Westfalen. Dann kommt Nils Horstmann, Gründer von Evium in München. Anschließend Torben Fangmann, Co-Founder von S-Movement, über Social Selling werden wir reden. Dann kommt Bernd Meidel, Moderator, was B2B-Events erfolgreich macht. Und schließlich Peter Schütte von Stoff über das Thema Erwartung und Prozessbrüche. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe das Glück, hier mit Detlef Kluke zu reden, Senior Director Product Marketing bei Phoenix Contact. Und ihr macht Automatisierungsanlagen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, auch das. Also wir machen eigentlich überall da, wo Strom fließt. Also wirklich von der Konnektierung über Automatisierung bis zur Vernetzung. Also eigentlich das, was ja für unseren Wohlstand gut ist, nämlich die Elektrifizierung der Welt, ne?
Klingt gut.
Ja, ein bisschen mal hoch einsteigen.
Und jetzt frage ich mich, wie konntest du behaupten, dass wir in zwei Minuten alle deine Ideen, Anregungen durchdiskutiert haben, die du mir hier geschickt hast? Der erste Punkt, den du geschrieben hast, so spontan locker mal hingeschrieben, B2B-Marketing-Veränderung im Buying Center. Wie haben sich denn die Entscheidungsprozesse innerhalb des Buying Centers ganz konkret verändert?
Na, ich würde es mal so sagen, ich bin jetzt knapp 28 Jahre dabei, bin im technischen Vertrieb angefangen. Also ich bin eigentlich vom Herzen ein Sales-Mensch. Und da rief der Kunde an und hat gefragt, Mensch, diese Rheinklemme, wie viel Strom kann die denn haben? Da hat man gesagt 4 Ampere und dann wollte man hinterher fragen, sag mal, okay, wo bist du gerade dran? Kann ich dir noch irgendwie was Gutes tun? Und dann auf Deutsch gesagt, das geht dich einen Scheißdreck an. Um es hart zu formulieren, und das hat sich massiv gedreht, weil die Kunden heute gar nicht mehr die Expertise vor Ort haben. Sie sind wirklich damit aufgestellt und kommen mit einer Problemstellung auf einen zu und erwarten eine ganzheitliche Lösung. Also gar nicht mehr diese Produktfeatures, diesen Produkt-Ego-Push, sondern wirklich, die erwarten, dass ja man deren Problemstellungen versteht, erkennt und dafür auch Lösungen hat. Und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, wo wir sie abholen müssen, nämlich bei deren Problemlösung.
Und das heißt aber eben doch mehr Kompetenz noch zu haben auf Seiten des Sales-Teams.
Ja, oder man kann auch sagen, schneller lesen als der Kunde. Aber ja, ich brauche ein gutes Zusammenspiel zwischen Sales und, jetzt können wir über Marketing sprechen, was ist eigentlich Marketing? Ja, aber auch gerade aus der Produktmarketing- und Marketing-Kommunikationsperspektive. Also ich glaube, dieses Silo-Denken hilft uns alle gerade nicht mehr. Oder Marketing hat die Broschüren gedruckt, nicht schnell genug. Das hilft nichts. Wir sind da wirklich dabei, dass wir sagen, um die Nöte, Sorgen und Wünsche der Kunden, und wir sprechen ja immer von Customer Centricity, auch wirklich dann ernst zu nehmen, brauchen wir genau diese unterschiedlichen Disziplinen, die den Kunden verstehen aus unterschiedlichen Perspektiven und dann aber auch ganzheitlich Antworten und Lösungen finden. Und deswegen glaube ich einfach, das Thema auf Augenhöhe ist total wichtig. Und nicht die Frage, wer führt, Sales oder Marketing.
So, und jetzt gehörst du ja genauso wie ich zu den Menschen, die nicht mehr 20 sind und auch nicht mehr 30 sind. Und jetzt hast du als Vorschlag geschrieben, du würdest gern drüber sprechen, dass Sprachnachrichten angesagt sind statt telefonieren oder treffen. Ja, aber die machen das auch alles ohne und kriegen das alles hin, die jungen Leute. Das glaubst du aber nicht. Welche Vorteile bieten denn, jetzt ist es eine provokative Frage, welche Vorteile bieten denn Sprachnachrichten im Vergleich zu diesen langatmigen Telefonaten und Face-to-Face-Meetings? Und was diese alten Leute da alles so mit ihrer Zeit vertrödeln.
Wenn du mich persönlich fragst, sage ich, nee, ich verstehe das nicht. Das ist nicht meine Welt. Aber darum geht es ja auch genau. Es geht um die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. So, und wenn die Zielgruppe jetzt dabei ist, ihre Kommunikation zu verändern oder, wenn man es ganz lange betrachtet, eigentlich die Art der Touchpoints sich durch Technologie verändert, dann müssen wir doch darauf eingehen und es nicht ignorieren und darüber diskutieren, ob es toll oder doof ist. Ich habe eine 21- und 23-jährige Tochter, die hatte ich auch mal gefragt, Mensch, warum schickst du eigentlich Sprachnachrichten über WhatsApp? Wäre doch total toll, wenn dein Gegenüber direkt antworten würde. Da sagt sie noch, ja. Ich sage, gibt's schon, ist erfunden, heißt telefonieren. Ja, und bis ich dann aber verstanden habe, dass in der heutigen Gesellschaft dieses Thema direkt zu interagieren und direkt Antworten zu geben, ich will nicht sagen, ein Stück weit verlernt wurde, aber sich verschiebt dahin, dass man sagt, nee, ich möchte mir das erst anhören und ich möchte bewusst reagieren. Ich will mich gar nicht dem Stress aussetzen, irgendwas zu sagen, was ich gleich wieder bereue. Deswegen schicken die sich Sprachnachrichten, wo ich persönlich übrigens einen Graus habe, wenn ich eine Sprachnachricht kriege, finde ich fürchterlich. Aber wie gesagt, die Frage ist, wer ist die Zielgruppe? Ne? Bin ich's, dann solltet ihr mir keine Sprachnachrichten schicken. Meine Tochter schon eher.
Hm. Was verändert sich in der Informationsbeschaffung und wie muss ich darauf eingehen?
Das ist sehr komplex. Genau das ist halt die Herausforderung. Früher, du merkst, ich bin auch älter, man spricht von früher. Ne? Früher ist man halt relativ einfach. Ne? Da hat man eine Annonce geschaltet, einen Fachbeitrag gemacht, da gab es eine Reagiererkarte. Da hat man nachgeguckt, welche Prospekte man denn schickt und hat Sales hingeschickt, fahr mal vorbei und hör dir das an. Relativ eindimensional, sehr klar strukturiert. Die heutige Anzahl an möglichen Touchpoints ist irre hoch. Und wer ernsthaft sagt, ich kann nachvollziehen, über welchen Touchpoint ich originär meine Zielgruppe adressiert, getroffen, motiviert habe, ich glaube es einfach nicht. Und genau das ist die Herausforderung an der Stelle zu sehen, wie kann ich eigentlich diese immense große Anzahl an möglichen Kontaktpunkten orchestrieren oder zumindest einigermaßen im Griff haben und mir bewusst sein, dass ich überall Wirkung erziele, weil nicht kommunizieren geht halt auch nicht. Und das ist schon eine massive Veränderung. Aus meiner Sicht kann man es auch ganz platt sagen, die Customer Journey, die gab es auch schon in der Steinzeit. Ja, aber die Art der Touchpoints, mit denen man sich auseinandersetzt, die ist durch die Digitalisierung nochmal explodiert in Bezug auf Anzahl, Optionen, Veränderung auch. Wenn man sich überlegt, Social Media, in welcher Geschwindigkeit sich auch ein Kanal da wirklich verändert. Das ist so die Herausforderung, die wir, glaube ich, heute haben.
Sales Marketing Alignment auf Augenhöhe ist eins der Stichpunkte, die du mir geliefert hast. Welche spezifischen Strategien empfiehlst du, um das Alignment eben zwischen Sales und Marketing wirklich zu verbessern?
Ja, es fängt mit einer gemeinsamen Zielstellung an. Es fängt mit einem gemeinsamen Verständnis an. Es fängt auch mit einem gemeinsamen Austausch und Kommunikation an. Weil ich erlebe es immer wieder, auch bei uns, dass dieses typische Bild, ne, Marketing macht bunte Bilder, erzielt dann möglicherweise noch Leads, die schmeißt er aber über die Mauer und ich muss es auf der anderen Seite auffangen und komme unter Druck, weil ich muss ja auch close. Und deswegen sage ich ja, die taugen alle nichts und das funktioniert einfach nicht. Ich finde, ob man jetzt die Begrifflichkeit Marketing toll findet oder nicht, kann man darüber diskutieren, aber führend ist die Customer Journey, wo der Kunde unterwegs ist. Und ich glaube, dass an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Disziplinen optimal greifen können. Also eher wie ein Teamsport. Ja, mal muss ich verteidigen, mal muss ich angreifen, mal brauche ich einen guten Torhüter, mal brauche ich einen guten Stürmer. Da dieses Verständnis herzustellen, geht aus meiner Sicht nur durch gemeinsame Arbeit auch und nicht über Übergabepunkte und Schnittstellen. Im Idealfall sogar organisatorische Zusammenhänge schaffen. Weil so ticken die meisten Unternehmen noch sehr hierarchisch und organisatorisch fungierend. Und das wäre meine Empfehlung, mindestens sowas wie ein Sales-Marketing-Board zu schaffen, auf dem man Strategie austauscht, aber bei der Erarbeitung, nennen wir es Kampagnenthemen oder wie auch immer, machen wir es so, dass wir mittlerweile immer ein Kernteam aus Produktmarketing, Marketing, Kommunikation und Sales zusammenführen. Und die drei haben genau den Auftrag, die Ziele zu erarbeiten und zu erreichen.
Okay. Customer Centricity, eins der Buzzwords, die immer wieder genannt werden. Also Kundenschnittstellen beleben, hast du geschrieben. Welche Rolle spielen denn Kundenschnittstellen bei der Schaffung einer kundenzentrierten Kultur? Oder wie können diese auch effektiv belebt oder optimiert werden?
Ja, den Schlüssel zum Erfolg habe ich auch noch nicht so ganz, ehrlicherweise. Wir schreiben es uns alle schön immer auf den Zettel, sind aber in der DNA, also Fitness Kontakt gibt es jetzt seit über 100 Jahren, geprägt von Produktpush. Ich will nicht sagen Ego-Push, aber das Produkt mit den Features und geht nach vorne. Und wenn ich wirklich kundenzentriert denke, dann muss ich halt auch mal den Kunden fragen, was denn seine Bedürfnisse sind. Wir haben es gerade auf dem Lead Management Summit aus dieser Schallschrankgestalter-Initiative mal versucht zu erklären, wo wir wirklich das Unternehmen, das Herstellerunternehmen in den Hintergrund gesetzt haben und vorwettbewerblich in eine Kooperation eingetreten sind, um wirklich zuzuhören und dadurch Impulse ins Haus reinzuholen. Auch nochmal gesagt, ganz klar, es ist nicht das oberste Ziel, daraus Leads zu generieren, sondern eigentlich, wenn man so möchte, einen Demand zu generieren, dass der Kunde Interesse hat, sich mit dir auseinanderzusetzen, weil dann ist die Chance einfach viel größer, dass man auch ein Win-Win-Business gestalten kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, wirklich zuzuhören und sich am Ende des Tages auch drauf einzulassen und nicht zu sagen, ah nee, das haben wir immer schon anders gemacht, ah nee, ich glaube, ich meine, da können wir auch so Bilder der Vergangenheit immer wieder hochziehen, ne? Der Köder muss den Fisch schmecken und. Alles Buzzwords, alles Gerede. Man muss es einfach mal konkret machen und zulassen.
Ja. Abschlussfrage, spannendes, immer wieder Dauerthema. Marketing muss Sales-Verantwortung übernehmen, aber wie kann denn Marketing effektiv Sales-Aufgaben integrieren? Gibt es spezielle Methoden, Werkzeuge, die du irgendwie empfehlen kannst?
Am Ende des Tages fängt es ganz vorne an mit dem Ziel. Ja, was wollen wir denn erreichen? Und ich bin auch ein Fan davon, auch Marketing-Mitarbeitern Umsatzziele zu geben. Weil am Ende des Tages machen wir ja alles, um genau das zu erreichen. Und natürlich kommt dann immer die Frage, oh, ja, habe ich ja gar keinen Einfluss direkt drauf. Aber ich glaube, es geht um die Teamverantwortung dann auch hinzubekommen. Das heißt, nicht nur einen Marketing-Mitarbeitenden das Ziel zu geben, sondern so wie ich gerade schon sagte, Marketing, Sales und Marketing basiert bei mir auf Marketing Communication und Produktmarketing, dass die an einem Ziel arbeiten und gemeinschaftlich dafür eine Verantwortung haben, dass wir diese Ziele auch erreichen. Weil es hilft nichts, wenn wir sagen, wir haben 867 Leads oder 4.368.000 Awareness Points und machen dann noch ein Scoring auf Leads, wenn am Ende des Tages nichts bei rumkommt. Also ich glaube, End-to-End-Verantwortung übernehmen ist der Schlüssel zum Erfolg an der Stelle.
Detlef, herzlichen Dank für dieses Interview und dass du dir spontan Zeit genommen hast.
Gerne für die 2 Minuten.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Nils Horstmann habe ich bei mir und freue mich riesig. Er ist von Evium, einer Digital-Marketing-Agentur, die sich auf B2B-Kunden spezialisiert hat, aus München. Und jetzt haben wir als Thema internationales Digital-Marketing. Nils, danke, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, Thorsten, vielen Dank.
So, jetzt meine erste Frage. Wie gehst du vor, um deine digitalen Marketingstrategien an verschiedene internationale Märkte anzupassen? Das heißt, welche kulturellen, marktspezifischen Faktoren musst du dabei berücksichtigen?
Mhm. Gute Frage. Wir haben ein strukturiertes Framework entwickelt, ein 360-Grad Digital Growth Framework, wo wir gemeinsam mit dem Kunden schauen, an welcher Stelle er dann auch steht bei diesem Markteintritt. Plant er es? Ist er schon vor Ort? Hat er vielleicht Vertriebspartner? Ist die Marke schon bekannt? Sind Sales-Strukturen vorhanden und so weiter? Und dann haben wir gewisse strategische Fragestellungen, die wir erarbeiten. Das ist ein Mix aus Analysen, aus technischen Analysen, interkulturellen Themen, lokalen Plattformen und so weiter, die wir alle analysieren, Wettbewerber und aus den ganzen Themen dann praktisch ein Konzept entwickeln für die operative Umsetzung und den Kunden dann eben über die verschiedenen Phasen begleiten und eben weiterentwickeln und gemeinsam wachsen.
Für unser gemeinsames Gespräch jetzt gleich nehmen wir uns mal den konkreten Case. Mhm. Ich bin ein deutscher Marktführer. Ich bin in sämtlichen Märkten mehr oder weniger präsent, habe bisher den freien Lauf gelassen. Ich habe gute Produkte gemacht und mein Marketingleiter in Brasilien hat wunderbar eine Homepage gestaltet, hat wunderbar einen Facebook- und einen LinkedIn-Auftritt und so weiter gemacht. In Twitter damals war er auch schon aktiv. Es gibt eigentlich nur den brasilianischen Kollegen. Auf TikTok ist der Inder wiederum besser und die haben auch eine völlig andere Homepage. Aber ich habe es inzwischen geschafft, dass sie zumindest die Unternehmensfarben gemeinsam
haben. Ja, das
so, also der krasseste Fall, den es gibt und du sagst, das trifft es ganz gut. Also so ganz selten ist der nicht.
Und die kennt sich nicht, oder?
Ja, genau. Es gibt ein Jahrestreffen, aber die Marketingleute, die kriege ich da nicht hin, sondern maximal die Vertriebsleute. Das reicht mir aber auch nicht. Und von daher, wie gehe ich jetzt vor, um das Marketing weltweit zu synchronisieren? Was ist deine Empfehlung?
Mhm. Also das Schöne ist erstmal grundsätzlich, die wollen alle das Gleiche. Die sind im gleichen Unternehmen. Die wollen gemeinsam erfolgreich sein. Das Headquarter hat meist immer die Herausforderung, da fehlt ein bisschen Transparenz, da fehlt Verständnis. Was machen die eigentlich jetzt? Das ist gerade so schön dargestellt, aber 80% der deutschen B2B-Unternehmen sind international und machen eben auch 70-90% der Umsätze international. Das heißt, es ist meist nicht mit zwei Ländern getan, man ist dann schnell bei 10, 20, 30 Ländern. Man weiß teilweise nicht, was die machen. Wie du richtig sagst, der eine ist super engagiert, der eine macht gar nichts, der eine hat glücklicherweise das richtige Logo, der dritte macht, was er will. Und einfach diese Übersicht zu haben und so ein bisschen grundsätzliche Guidelines, also allein schon diese Brand-Konsistenz sicherzustellen. Ja? Und die Länder selber wünschen sich ja eigentlich Unterstützung. Ich habe noch nie einen Kunden erlebt, der sagt, du, wir haben alle Länder im Griff, jedes Whitepaper, was wir machen, wir gleich in 37 Sprachen, lokalisiert für WeChat und Naver und keine Ahnung was alles. Ja, oder Brasilien mit Mercado oder in Indien eben für die ganzen neuen Generationen, die da aufpoppen, die viel mit Streaming, Mobile arbeiten und so weiter. Also
ich habe im Vorfeld mit dem Brasilianer und dem Inder gesprochen, ja. Also der aus Nauru und der aus Mongolei, die sind völlig begeistert. Die haben bisher gar nichts gemacht. Die freuen sich über meine Initiative. Aber leider ist der aus Brasilien und Indien, der sagt, du hast ja wohl einen Schuss weg. Das läuft sehrmaßen gut hier. Das kann nur schlechter werden. Wie hole ich den rüber? Mit Gewalt oder wie?
Nein, ja, mit sanfter Gewalt. Nein, also das ist schon ein Thema, was du sagst. Es ist auch ein menschliches Thema. Es geht auch ein bisschen um Headquarter, um Kontrolle.
Eben.
Das ist vor allen Dingen so bei China und so weiter. Wenn du denen sagst, du, das, was ihr macht, ist alles Müll, wir haben bei einem Kunden ein Jahr gebraucht, um die WeChat-Login-Daten zu bekommen. Der hat uns beauftragt und bezahlt. Und wenn da jemand ankommt wie so ein Horstmann, der so mittelmäßig chinesisch aussieht und der dann dem Headquarter Kontrolle anbietet, also das kommt da immer so mittelgut an. Aber natürlich möchte auch sein, also am Ende braucht er auch Unterstützung. Corporate Content, ja. Hannover Messe, was passiert da? Streamt ihr von da? Habt ihr Content? Das möchten meine brasilianischen Leute wissen. Ich brauche Unterstützung in der Kreation von Grafiken. Was habt ihr für globale Corporate-Projekte, die mich unterstützen? 75 Jahre Unternehmensjubiläum und so weiter. Also per se möchte der Unterstützung haben. Aber hey, das ist doch ein super Case. Lass uns ihn noch als Leuchtturm nehmen. Lass uns zeigen, was der Kühles macht. Lass uns im Unternehmen eine Bühne bieten. Ja, wir sind alle irgendwo Menschen. Und nehmen ihn als Leuchtturmprojekt und zeigen, schau mal, wie geil er das macht. Und diese Learnings können wir für dich, lieber Mongole, eben auch aufbauen. Und dort haben wir halt einen Partner, wie zum Beispiel zufälligerweise Evium, der euch eben dabei unterstützt, diesen Content auch für die Zielregion anzusprechen, auf Chinesisch, auf WeChat, auf WhatsApp, auf keine Ahnung was alles. Und das ist eben so ein bisschen unsere Rolle. Also wir haben gar nicht das Ziel, alles selber machen zu wollen, sondern wir wollen in der Regel das Headquarter Corporate unterstützen, Strukturen aufzubauen, Prozesse aufzubauen, Content-Lokalisierung, Transparenz reinzubinden und auch die Länder zu unterstützen. Und darum ist so wichtig, dass wir zum Beispiel Chinese Natives bei uns im Team haben, die Chinesisch sprechen, die mit den chinesischen Vertriebspartnern auf WeChat kommunizieren, um eben auch diese Brücken zu bauen. Ja? Das ist immer so ein schönes Bild.
Jetzt kommen wir nämlich zum entscheidenden Punkt, Nils. Also meine Interviews sind berüchtigt dafür, dass ich manchmal fiese Fragen stelle. Wie viel Prozent sind fachliche Kompetenz, wie viel Prozent sind emotionale Kompetenz und wie viel Prozent ist, dass du sagst, für Brasilien nehme ich mir den mit rein, für Indien nehme ich mir den mit rein, der hat ein gutes Feeling, der hat die emotionale Kompetenz, der hat die nationale Kompetenz, der ist akzeptiert und dort und dann kriege ich das hin. Alleine würde ich das nie schaffen.
Boah, das ist eine gute Frage. Aber man sagt ja auch immer, wenn man irgendwie Vorträge macht, wenige Prozent ist der Inhalt, viel Prozent ist, wie ich sage. Von daher würde ich mal fast schon sagen, das kann schon nochmal 50-50 sein, ja. Definitiv. Weil so sehr, gerade aus deutscher Sicht, wir Zahlen, Fakten, ZDF und so weiter fokussiert sind, das kannst du Leuten noch 100-mal sagen. Also China ist ja so der klassische Gesichtsverlust und was wir alles kennen und so weiter, ja. Was sagt man, was meint man und so weiter. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Da brauchen wir gar nicht so weit zu gucken. Das fängt mit Amerikanern an, ja, die irgendwie sagen, du, wir machen unser Online-Marketing selber, da muss jetzt keine deutsche Agentur sagen, wir haben das Internet erfunden, ja. Franzosen, wenn wir auf denen englische Meetings machen, da kriegen wir keine Antworten. Ja, also da brauchen wir, wie gesagt, nicht weit zu gucken, ja.
So, und wie viele Leute seid ihr und wie geht ihr vor, wenn ihr eben mit solchen Ländern zusammenarbeitet? Habt ihr dann flexible Teams? Habt ihr die Möglichkeit, da noch jemanden reinzunehmen? Wie arbeitet ihr?
Also wir sind im Kernteam ungefähr 20 Mitarbeiter in München direkt. Wir haben ungefähr 20, feste Freelancer-Partner, mit denen wir sehr direkt zusammenarbeiten. Wir sind aber inzwischen in 60 Ländern aktiv. Wie machen wir das? Indem wir dort natürlich auch Partner haben, indem wir auch die Vogelgruppe haben. Wir sind seit 2,5 Jahren Teil der Vogel Communication Group, die sich für das internationale Thema bewusst ja, umgeguckt haben. Wir haben dort dankenswerterweise eine sehr gute Sichtbarkeit, sich bei uns beteiligt haben. Und da haben wir natürlich schon 800 Mitarbeiter, die dann zum Beispiel auch in Peking ein Büro haben mit 100 Mitarbeitern und so weiter. Und dieses Netzwerk kombiniert, und das ist so ein bisschen die USP, warum ich persönlich auch den Weg gegangen bin, kombiniert mit Fachpublikationen, mit Events, sowie hier Lead Management Summits etc. Die veranstalten ja auch eigene Konferenzen international. Dadurch haben wir natürlich Zielgruppenzugänge, gerade im B2B, die andere Anbieter meist nicht anbieten können. Und wie gesagt, wir haben mittlerweile einen 95% B2B-Fokus, was auch unseren Kunden sehr, sehr wichtig ist.
Jetzt müsst ihr mich ein bisschen aufklären. Ich weiß, dass deutsche Messen weltweit international führend sind. Ich wusste aber nicht, dass deutsche Fachverlage auch international da relativ weit sind. Also jetzt mal über Vogel hinaus, es gibt noch andere deutsche Fachverlage. Wie weit spielt da Deutschland wirklich eine Rolle, dass wir das ausrollen, unsere Messekompetenz, den auf den Fachinformationsdienstmarkt ausdehnen? Ist da was dran?
Absolut. Also ich glaube, das geht Hand in Hand. Also wie du richtig sagst, es gibt immer noch Branchen, wo wir natürlich als Messestandort wichtig sind. Warum sind wir wichtig? Weil wir da immer noch international eine große Rolle spielen. Hannover Messe, Maschinenbau. Und der Maschinenmarkt von Vogel ist zum Beispiel in 8 Ländern präsent. Ja, und um ein Beispiel zu nennen, Vogel geht auf die Hannover Messe, interviewt Unternehmen am ersten Messetag. Was macht ihr? Was ist neu? Was habt ihr hier auf der Messe? Über Nacht wird das Ganze zusammengeschnitten mit Untertiteln, mit Voice-Over versehen. Und auf den Vogel-Medien präsentiert am zweiten Messetag hast du 50.000 Views auf dein Video. Und die Kunden kriegen das und können das selber noch sharen. Ja? Das heißt, auf der Hannover Messe kommen 30% aus dem Ausland. Nach Deutschland und China eigentlich ist die zweitgrößte Region, wo die Leute suchen. Aber die können nicht alle hinreisen. Aber das ist natürlich ein heißer Content. Und du weißt, wie viel Aufwand. Wir haben jetzt die Bauma, ja, da kostet so ein Stand gerne mal 2 Millionen Euro oder sowas. Also wie viel Aufwand das ist. Und das vor, während und nach der Messe zu nutzen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. QR-Codes, Livestreaming und so weiter. Und ich glaube, da nehmen so Fachmedien eine ganz wichtige, auch vertrauensvolle Rolle, weil sie genau diese Zielgruppe erreichen.
Jetzt haben wir eben angesprochen, deutsche Unternehmen, die international unterwegs sind. Ist für euch auch ein Markt internationale Unternehmen, die als Aussteller in Deutschland unterwegs sind und die ihr mit unterstützt?
Ja, absolut. Also wir haben diverse ausländische Unternehmen, die teilweise auch in Deutschland aktiv sind oder die halt eben auch eine globale Agentur suchen. Natürlich gibt es auch international dann auch sehr starke Agenturen. Aber ich habe interessanterweise, als ich auch 5 Jahre mit dem China-Marketing angefangen habe, zuerst gedacht, die armen Chinesen, die müssen nach Europa. Weißt du, wie viele Länder und Sprachen wir haben in Europa? Wir haben 50 Länder und 26 offizielle Sprachen. Und Shanghai hat alleine 26 Millionen Einwohner. Ja, also das ist eine Dimension, wo man denkt, also das ist noch nicht mal eine Vorstadt teilweise, wenn ich nur über die Schweiz angucke. Aber die irgendwann habe ich mal ein Zitat gelesen, zum Glück können die nicht so gut Marketing, sonst wäre es noch schlimmer. Das heißt, die fragen immer, verkauft ihr denn noch unsere Sachen, wo ich sage, nee, wir sind eine Marketingagentur. Wir brauchen eine neue Website. Ja, was verdiene ich damit? Das weiß ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ja, also, aber wir haben zum Beispiel für Tencent in Europa gearbeitet, in Deutschland gearbeitet. Das ist ein Mutterkonzern von WeChat. Das ist ungefähr so, als wenn wir für Google in Amerika arbeiten. Ja, also ist echt schon ein kleiner Ritterschlag. Aber wir haben zum Beispiel eine Architektensoftware aus China, wo wir so ein bisschen das ausspielen, dass wir eben gerade, weil wir die Märkte auch verstehen, deren Painpoints verstehen und wie die das für den deutschen Markt lokalisieren. Man muss fairerweise sagen, wir sind natürlich in Deutschland auch im Online-Marketing nicht die billigsten auf der ganzen Welt. Und wenn es natürlich um englische Kampagnen geht, muss man auch gucken, wie man sich bewährt. Darum haben wir zum Beispiel auch ein rein chinesisches Team in Shanghai, wo wir auch mit anderen Preisstrukturen arbeiten können, die auch vor Ort wettbewerbsfähig sind. Ne?
Jetzt kommen wir mal zurück zu dem deutschen Unternehmen, das international unterwegs sein will. Und wir haben den Inder überzeugt und wir haben den Brasilianer überzeugt und alle sind mit an Bord. Und jetzt ist meine Frage an dich, was sind deine Empfehlungen? Also wir machen die Content-Produktion und wie weit gehe ich jetzt in der Adaption des Contents? Also wie starr setze ich die Regeln auf und wie viel Freiräume lasse ich den einzelnen Nationen, um eben sowohl in der Gestaltung, das sieht ja in China ganz anders aus als bei uns, als auch kulturelle Adaptionen dazu zu lassen. Was ist da deine Empfehlung?
Also das ist eigentlich genau der Mix, den du gerade sagst. Es gibt gewissen Corporate Content, gewisse Corporate Must-Haves-Guideline. Da kann ich jetzt nicht anfangen, das Logo umzumalen oder ähnliche Farben zu nutzen oder sowas. Ich glaube, das sind einfach Must-Haves, wann man auch im Ausland als deutsches Unternehmen wahrgenommen wird und jetzt nicht anfängt, alles umzubauen, alle Gesichter auszutauschen und so weiter. Da ist sicherlich eine Grenze, aber ich bin komplett bei dir. Das ist eben die Kunst, auch gewisse lokale Freiräume zu bieten, um die Leute auch zu motivieren. Und du hast vorhin so schön gesagt, ja, vielleicht kann man die zwingen, ja, am Ende sind die vielleicht auch Untergebene irgendwo in der Hierarchie, aber man will ja das Buy-in haben. Man will die Leute ja motivieren, intrinsisch motivieren, denen echte Vorteile in die Hand geben. Und das ist so ein Case, wie ich vorhin sagte, hey, lass uns den Brasilianern eine Bühne geben. Und wie du vorhin sagst, in den globalen Marketing, sowas, solche Cases haben wir wirklich. Marketing-Meeting mit 40 Ländern, wir können nicht alle 40 auf einmal überzeugen, aber wenn drei Leute zeigen, was sie Tolles gemacht haben, kommen die anderen 37 und haben Angst, was zu verpassen, ja, das ist so, das ist sehr, sehr menschlich, da bist du wieder bei den menschlichen Faktoren, da kannst du noch so viel Zahlen liefern, wie du willst. Und wie gesagt, ich glaube, man braucht gewisse Frameworks, man braucht Transparenz, man muss ihnen aber auch klar machen, wir wollen euch unterstützen. Und ich glaube, dort ist es zum Beispiel wichtig, wieder um das Thema China zurückzukommen, wir fragen die chinesischen Kollegen mit unseren Chinesen auf Chinesisch, wie können wir dich unterstützen? Und dann haben wir einen ganz anderen Zugang.
Emotion,
aber auch allein sich auszudrücken, weißt du?
Genau.
Wir können alle irgendwo relativ gut Englisch, haben es irgendwie gelernt. Andere können auch Englisch, aber können die wirklich alles transportieren, was die wollen? Ja, also das brauchst du noch. Und wie gesagt, China ist so ein bisschen der Endgegner und ja, dann hast du einen ganz anderen Zugang, ja. Herzen und Köpfe sozusagen zu öffnen, Vertrauen aufzubauen. Wie gesagt, ein Jahr gebraucht, um Login-Daten zu bekommen, ja, von einem bestehenden Kunden. Das ist natürlich aus deutscher Sicht verrückt. Ne?
Letzte Frage. Gibt es Unterschiede in der Kanalnutzung zwischen den verschiedenen Regionen? Du hast WeChat schon angesprochen, aber es geht natürlich noch weiter.
Massivst. Also da, wie gesagt, selbst vermeintliche Kulturräume, die super ähnlich sind zu unseren, ich nehme jetzt mal die USA oder sowas, agieren schon komplett anders. Ja, ich hatte
konkret.
Genau, gerade mit dem Webinar zum Beispiel in den USA gemacht. Es gibt so Kulturdimensionen, die man auch betrachten kann, wie man kommuniziert und auch Plattformen, die nützen. Ja? Als Beispiel in Amerika würde ich immer, also in den USA, würde ich immer auch in deutschen Unternehmen empfehlen, dringend Meta mit reinzunehmen. Ja? Das ist einfach, dort ist einfach jeder vor Ort aktiv und dieses Private und das Business verschmilzt sehr. Also ein bisschen, ja, in China ist es noch extremer. Man hat einen WeChat-Account, und du folgst einem deutschen Gabbaner, danach dem deutschen Maschinenbauer und danach dem E-Autobauer, da musst du auch emotional, da musst du mit Qualität kommunizieren, also privat. Und in China ist es dieses Guangxi, aber auch in China dieses hier, ich bin John Smith und verdiene so und so viel, und privat und beruflich verschmilzt total, auch in der Kommunikation. Ich habe wahrscheinlich wie du, LinkedIn ist Business und Facebook ist privat. Weißt du, wie viele LinkedIn-User es jetzt schon in den USA gibt? 220 Millionen. Wir haben, weiß nicht, ich glaube 12 Millionen oder sowas. Also das zeigt einfach, also das ist sozusagen Einwohner ist gleich Internetnutzer ist gleich Social Media Nutzer. Diese Sachen verzerren sich total. Und man sagt in Deutschland immer, ja, jeder ist auch irgendwie privat und Ding jetzt, aber dort verzerrt sich das kulturell ganz anders. Meta muss mit rein, Bing muss mit rein. Ja? Umgedreht, in den USA nutzt kein Mensch WhatsApp. Das ist nämlich ein Service, der nicht ursprünglich aus den USA kommt, aber jeder nutzt Facebook Messenger. Da ist wieder die Brücke hin zu Meta. Und dann hast du in Tschechien hast du Cessnam, in Russland hast du Yandex, das ist in der Türkei sehr populär. Wir haben in Deutschland 2 Millionen türkischstämmige Einwohner, ja, die vielleicht auch Yandex nutzen. Und da bist du wieder so ein bisschen hier Sanktionen und Restriktionen und sonst was. Wir sind halt in einer globalisierten Welt, wie man so schön sagt. Und das ist nirgendwo so transparent wie im Digitalen. Ne?
Versprochen ist jetzt die allerletzte Frage.
Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Die allerletzte Frage, nämlich in Bezug auf E-Mail-Nutzung. Gibt es da Unterschiede, nationale bzw. internationale Unterschiede? In Deutschland funktioniert E-Mail sehr gut. Wie sieht es in anderen Märkten aus?
In China nutzt kein Mensch E-Mail. In China läuft die B2B-Kommunikation 80% über WeChat. Das heißt, entweder machst du das oder du lässt es. Ja. Mit E-Mail, da musst du sozusagen die Leute anrufen und sagen, bitte mach mal dein E-Mail-Programm auf, ich habe dir gerade was geschickt. So ein bisschen wie man früher einen Fax geschickt hat hier so, ja. Also irre. Und auch Facebook Messenger haben wir gerade gesagt, das ist total gang und gäbe, darüber zu kommunizieren. Und vielleicht ein drittes Beispiel. In Indien sind 600 Millionen Menschen noch gar nicht online. Was meinst du, wenn diese Generation, ich weiß nicht, wo wir anfangen, bei A oder B nach Z oder Z2 oder so? Ich glaube nicht, dass die Leute sich eine Zeitung abonnieren oder jeden Abend um 20 Uhr die Tagesschau schalten. Die sind digital only, mobile only. Die lieben Livestreams, alles im B2B natürlich auch. Und darauf muss man sich einlassen. Und das betrifft ganz stark auch die Kommunikation. Und du kennst das so ein bisschen bei unserer Gen Z, die fängt jetzt an, die googelt nicht mehr. die sucht auf TikTok. Und in China suchen die Leute auf WeChat und auch nicht, also im B2B noch eher Suchmaschinen. Aber du musst dir genau gucken, in welchen Branchen du bist, in welchen Ländern du bist, an welche Plattformen wir dazu haben. Wie ein roter Faden. Ob es jetzt Amazon in Brasilien, das habe ich vorhin angesprochen, spielt Mercado eine Rolle und so weiter. Also das ist so eine Mischung aus kulturell, Plattformen etc. Und da eben zu analysieren, gucken wir uns an, was läuft bei Wettbewerbern. Oder letztes Beispiel, allerletztes Beispiel, um mit einem würdig zu bleiben. Wir hatten einen Kunden, er war uns angeguckt, in den USA, Werkzeugbauer, der hat 2 Millionen YouTube-Follower. Dann haben wir gesagt, was ist da denn los? Der produziert Short-Videos, das ist so ein bisschen der Angstgegner für deutsche Marketingabteilung. Short-Videos, um Gottes Willen, verwackelt on Handy und Teufelzeug, ja. Genau. Aber der hat 20 Millionen Reichweite allein mit einem Video gehabt. Die Leute lieben das. Ah, so benutze ich das Werkzeug, jetzt verstehe ich das, share ich bei meinen Kumpels oder Kollegen oder keine Ahnung was. Irre. Und das haben wir auch dem Social-Media-Leiter gesagt. Der hat gesagt, du, nee, jetzt ehrlich, ich hätte es nicht gedacht, aber die Zahlen sprechen ja für sich. Also lass uns das testen. Und dann kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Nicht nur global geht local, sondern auch local goes global. Dort was zu testen, zu sagen, hey, wir gehen mal aggressiver, ja. Wir gehen mal offensiver, wir gehen mal mit Emotionen, mit Spaß rein, mit hey, ich bin und ich kann und ich mache und ich zeig mal, wer ich bin und wie cool das Ganze ist. Und sowas mal rüberzunehmen und sagen, boah, wenn das läuft, dann lass uns das mal in Deutschland testen. Vielleicht sind wir da mal First Mover und können uns mal ein bisschen absetzen vom Wettbewerb und vielleicht mal Marktanteile gewinnen.
Nils, ich habe in den letzten 15 Minuten so viel gelernt wie lange nicht mehr. Danke.
Wunderbar, das ist freut mich sehr. Vielen lieben Dank.
Und hier folgt schon das nächste Interview.
So, ja, ich habe hier Torben Fangmann, Co-Founder von S-Movement GbR. Und dein Spezialgebiet, Torben, ist Social Selling.
Richtig.
Jetzt bin ich gespannt. Fangen wir mal ganz vorne von vorne an. Social Selling. Das heißt also, ich nerve die Leute jetzt nicht am Messestand, indem ich mit irgendwelchen Sachen, die in ein Gespräch verwickeln will, sondern mache das Ganze jetzt über Social Web.
So kann man es sagen. Also wir digitalisieren den nervigen Vertrieb. Das heißt, wir nerven nicht mehr auf der Messe, wir nerven jetzt über LinkedIn und Co. Nein, also guter Vertrieb sollte ja nicht nur heute, sondern es war schon immer so, sollte ja immer nicht nervig sein. Und die erfolgreichen Messeaussteller waren auch damals schon die, die nicht nervig waren. Und das ist eben im digitalen Zeitalter dasselbe. Bedeutet, was Social Selling besonders macht, ist, dass der persönliche Vertriebskontakt ins Digitale überführt wird.
Das klingt gut, aber werd mal konkret.
Ist häufig das Zentrum LinkedIn. Bedeutet, die Grundpositionierung eines Vertrieblers findet in der Regel auf LinkedIn statt. Man baut ein LinkedIn-Profil auf, man baut eine Content-Strategie über LinkedIn auf, um dann aber darüber auch konkret in den Vertrieb zu gehen. Bedeutet, Direktnachrichten rauszusenden, darüber hinaus.
Stopp! Mhm. Direktnachrichten raussenden, ohne dass ich einen bestehenden Kontakt habe. Die Dinger lösche ich ungelesen. Vielleicht bin ich der Einzige, der das macht. Das heißt also, funktioniert das überhaupt?
Wenn man es in einem großen Kontext sieht, also wenn man einen, ich würde niemandem empfehlen, einfach irgendeine unbekannte Person einfach kalt anzuschreiben. Das ist genau das Gleiche, als wenn ich irgendeine unbekannte Person kalt anrufe. Das mache ich vielleicht 1000 Mal und dann habe ich einmal Erfolg damit. Das Charmante daran, wenn man es in einer Social-Selling-Strategie einbettet, ist, dass ich als Person beispielsweise im Vorfeld über verschiedenste Content-Formate schon mal in die Interaktion treten kann, dass ich Berührungspunkte aufbaue, dass ich gegebenenfalls schon mal interagiere mit der Zielgruppe über Kommentare, über Likes, über erste Punkte, wo die Zielgruppe mich kennenlernt, mein Unternehmen kennenlernt, mein Angebot kennenlernt. Und dann überlegt man sich sehr gut, was ist denn der Einstiegspunkt, den ich auf einer Nachrichtenebene setzen sollte, weil es ist in den aller seltensten Fällen, das Produkt zu verkaufen.
Keine Frage. Meine Fragen gehen in eine Richtung, weil ich bin geschädigt. Ja? Mhm. Ich bin geschädigt dadurch, dass ich natürlich recht aktiv bin auf LinkedIn und bekomme eben auf LinkedIn auch in großer Regelmäßigkeit Anfragen von Menschen, von denen ich dann glaube, sie haben meine Bücher gelesen und sind mein Fan. Und dann sage ich ja, 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 ja. Und dann kommt die als nächste Nachricht, ja, schön, dass wir jetzt miteinander verbunden sind, und dann schießen die los. Aber das war jetzt nicht die Strategie, die du empfohlen hast, sondern deine Strategie war jetzt, sich erstmal einen Namen machen. Mhm. So, jetzt sind das aber meistens Leute, die wollen mir helfen, meine Suchmaschine, meine Webseite besser zu machen für Suchmaschinen und solche Menschen, die mich da ansprechen wollen. Geht das nur mir so als Opfer oder und ist das in anderen Industriebranchen dann vielleicht anders? Aber ich bin da extrem vorsichtig, was diese Kaltakquise, und das ist es ja irgendwo, angeht. Denn was heißt hier Namen machen? Also Sogmarketing, das heißt also, muss ich die dann kontaktieren oder kontaktieren die mich?
Sowohl als auch. Also wenn, mal davon ausgegangen von deinem Beispiel, und du wirst angeschrieben von einer Person, dann kann es ja sein, dass der erste Fehler schon da gemacht wurde, ob du überhaupt die richtige Zielgruppe für diese Person bist. Weil wenn du mit einem Thema angeschrieben wirst, was dich nicht betrifft, wo du keinen ganz konkreten
Bedürfnis hast. Wen betrifft das nicht? Wen betrifft das nicht? Meine Webseite soll optimiert sein und keine Webseite ist wirklich perfekt optimiert. Da ist sicher Bedarf, überhaupt keine Frage.
Die Frage ist, wie akut ist der? Und das kann ich vorher abqualifizieren. Das heißt, wenn ich ein Produkt habe, wo ich erstmal schauen muss, dass ich eine Person dann anschreibe, wenn ein akuter Bedarf besteht, habe ich die Möglichkeit, auf der Content-Ebene zum Beispiel im Vorfeld zu qualifizieren, wer interessiert sich überhaupt in einem akuten Bedarf dafür? Beispielsweise, indem ich das in meinen Inhalten abfrage, indem ich auch die Zielgruppe einbinde und mir quasi darüber, über die Interaktion, darüber, dass Kommentare gesetzt werden, schon mal die Erlaubnis einhole, überhaupt in eine direkte Kontaktaufnahme zu gehen. Machen wir zum Beispiel auch nicht.
Kommentare verstehe ich jetzt nicht. Also wer kommentiert was wo? Wenn ich kommentiere als Nutzer bei anderen und aus meinem Kommentar ist ersichtlich, dass momentan mich das Thema Suchmaschinenoptimierung ganz verstärkt interessiert. Habe ich das richtig verstanden?
Das kann ein Weg sein, ja.
Super. Und sowas kann ich bei LinkedIn dann buchen. Also jetzt, wir sind im B2B, jetzt sind wir nicht irgendwie im Social-Media-Umfeld und im Internet-Umfeld, sondern wir sind jetzt hier wirklich bei Industriekunden. Und da ist ein Industriekunde und der sagt, diese Rohre sind bei mir ständig belegt, verstopft oder wie auch immer und ich suche da irgendwas. Und solche Leute kann man bei LinkedIn buchen oder über den Sales-Navigator rausfinden.
Genau, man gibt verschiedene Strategien, wie man diese Vorqualifizierung eben machen kann, die man rausfinden kann, indem man zum Beispiel zu ganz bestimmten Themen eben Inhalte aufbereitet, damit wir Signale aus der Zielgruppe entgegennehmen können, die uns Aufschluss darüber geben, ob ein konkretes Interesse da ist. In der Industrie ist es häufig aber so, dass wir dann auch auf der Nachrichtenebene nicht verkaufen wollen. Das heißt, in den wenigsten Fällen gehe ich dann hin und sage, das ist mein Produkt, möchtest du das Ganze kaufen? Dann überlegt man sich.
Werd mal konkret. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Werd mal konkret. Also, ich bin ein Hersteller von, mach mal ein konkretes Beispiel.
Ich bin ein Hersteller von Messsystemen.
Genau.
Dann habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel, ich habe eine Messepräsenz. Und ich habe dann ein bestimmtes Einzugsgebiet, eine bestimmte Branche, die auf dieser Fachmesse vertreten ist. Und ich habe auf der Content-Ebene, poste ich zu der Branche, zu den Problemen in der Branche, auf der Awareness-Phase, ich poste zu Produkten auch sicherlich und prüfe durch diese thematische Nähe, prüfe ich ab, ob ein Interesse bei der Zielgruppe besteht. Und dann kann ich, wenn ich Kontakte habe, wo ich berechtigterweise davon ausgehen kann, dass sie ein thematisches Interesse haben, kann ich mal ganz nett nachfragen.
Ach, meine Freunde. Also ich poste bei meinen Freunden und bei meinen schon bestehenden Kontakten in meinem LinkedIn-Profil kommuniziere ich Informationen, die mit meinem Thema zu tun haben.
Genau, ich würde es nicht zwangsläufig Freunde nennen, sondern eher Kontakte.
Kontakte, ja.
Ja.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist so ähnlich, als wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe und an diese bereits vorhandenen E-Mail-Adressen etwas schicke. Ja. Aber Social Selling, dachte ich, jetzt habe ich was gelernt. Also Social Selling ist nicht die Kaltakquise, sondern es sind bestehende Kontakte. Ich kriege aber keine neuen Kontakte zu bestehenden Kontakten.
Naja, wir sorgen dafür, dass sich das Netzwerk erweitert.
Wie machen wir das?
Indem wir erstmal proaktiv auf die Zielgruppe zugehen, beispielsweise durch Kontaktanfragen, im Vorfeld natürlich sauber ausfiltern.
Also doch.
Genau, der springende Unterschied ist, ich vernetze mich nicht mit einer Person, um dann 2 Minuten später mein Produkt anzubieten, sondern ich gebe einen Zeitraum und ich qualifiziere vor, um dann aus einem fremden Kontakt einen bestehenden Kontakt zu machen, der mit meinem Thema, vertraut ist, mit mir als Person vertraut ist, mit einem Unternehmen vertraut ist. Und dann passen wir den richtigen Zeitpunkt ab, um dann auch einen nächsten Schritt gehen zu können.
Sag mal ein konkretes Beispiel, damit ich mir das vorstellen kann. Von einer Branche, du warst jetzt eben und hast gesagt, was war das gerade? Messtechnik.
Oder Inspektion.
Mach's mal ganz konkret, also Messtechnik. So, und da, was tue ich da? Ich bin also der Corporate Influencer in diesem Unternehmen. Ich liebe LinkedIn und habe da auch viele Kontakte schon. Wie muss ich jetzt vorgehen, um meinen Vertrieb zu unterstützen? Also ich bin der Marketingleiter von dem Unternehmen und bin da sehr aktiv. Und jetzt will ich meinen Vertrieb sagen, das bringt auch euch was, denn ich habe euch die und die Kontakte zugeschustert.
Erstmal braucht der Vertrieb oder ein Social Seller, wie wir es dann nennen, ist am Ende ein
Ach, Vertriebler. Der muss kommen. Ich kann das nicht als Marketingleiter machen.
Nur wenn du selber als Social Seller auftreten möchtest. Was auch möglich ist. Du könntest jetzt als eigener Social Seller hergehen und dein Netzwerk nutzen, vorausgesetzt, dass es das richtige Netzwerk ist. Es bringt ja nicht, irgendwelche Kontakte zu haben, sondern es müssen natürlich dann auch die zielgruppenrelevanten Kontakte sein. Und dieses Netzwerk nutzen, um natürlich dann mit den richtigen Inhalten zu punkten und im Anschluss dann den
Kontakt
zu
haben. Kurze Unterbrechung. Also das heißt, du empfiehlst nicht unbedingt mir als Marketingleiter das zu machen, sondern unter meinen Vertrieblern zu gucken, wer ist da in LinkedIn am aktivsten.
Genau.
Gut, also, machen wir. Also ich habe einen meiner Vertriebler und der ist da wunderbar aktiv. Ich habe gesehen, der postet jeden Tag, kommentiert der hier und macht da und macht dort und so weiter. Wie können wir den jetzt fit machen? Wie kann der ganz konkret Social Selling noch ein bisschen zielgerichteter einsetzen als das, was er momentan macht? Momentan postet er halt ab und zu mal irgendwelche Inhalte.
Als allererstes Fokus auf eine ganz konkrete Nische und Zielgruppe. Und dann kann man bei LinkedIn Filter setzen und sagen, ich möchte beispielsweise in eine, da gebe ich eine Position ein, auch beispielsweise im Sales Navigator, ich möchte ganz bestimmte Positionen in ganz bestimmten Unternehmen von Branchen, Unternehmensgröße etc. möchte ich ansprechen, weil das sind die Personen, für die ist mein Thema relevant. Und dann vernetze ich mich mit diesen Personen.
Also doch die Schiene mit dem Vernetzen. So.
Genau.
Das heißt, er versucht sich mit denen zu vernetzen. Und die wittern natürlich den Braten und sehen, aha, ist von der Firma so und so. Das heißt, was ist jetzt der nächste Schritt? Also die bestätigen den Kontakt, warum auch immer, ist ja mal egal. Jedenfalls bestätigen sie den Kontakt, manche auch nicht. Und die den Kontakt bestätigen, wie gehe ich dann weiter vor?
Jetzt gilt es, dass die Personen mit dir warm werden. Mit dir, deiner Marke, deinem Unternehmen, deinem Produkt. Bedeutet, ich würde nie empfehlen, direkt versuchen, in den direkten Kontakt zu gehen. Weil dafür gibt es ja die Content-Möglichkeiten. Dass die Personen, weil wenn sie in deinem Netzwerk sind oder im Netzwerk des Vertrieblers in dem Fall, dann sehen sie ja seine Beiträge bei sich im Newsfeed. Und diese Beiträge sollten relevant sein für die Zielgruppe. Das heißt, man wird über einen Zeitraum, mehrere Wochen, auch Monate, dann diese Zielgruppe immer wieder mit Content bespielen und bekommt ja Signale zurück. Das heißt, man bekommt mal Reaktionen auf die Beiträge, wenn es super läuft und man es richtig macht, bekommt man Kommentare auf die Beiträge aus der Zielgruppe und geht so langsam aber sicher in eine erste Interaktion.
Der macht das schon ganz gut, den ich da habe. Und da würde ich jetzt aber gerne dich engagieren und dass du den ein bisschen unterstützt, ihm ein paar Tipps gibst. Was wären dann Dinge, die du ihm sagen würdest und wo du sagst, mach das mal ein bisschen so und mach das ein bisschen so, damit er mehr Kommentare kriegt, damit er mehr Likes kriegt, damit er da eine, also fangen wir an bei der richtigen Frequenz, über welche Inhalte soll der schreiben, was wären deine Empfehlungen?
Frequenz beispielsweise 1 bis 2 Mal die Woche, viel größer muss es gar nicht angefangen, dann lieber Qualität vor Quantität, also ich muss jetzt nicht jeden Tag posten. Und was mir häufig auffällt, ist, dass die meisten Vertriebler von dem klaren Produktfokus runter müssen. Jetzt nicht einfach nur ein Produkt vorzustellen, das können sie auf der Website machen, sondern sich mal einmal zu überlegen, was kommt denn vorgelagert? Also welche Probleme löst mein Produkt letztendlich? Vor welchen Herausforderungen steht die Zielgruppe, warum sie sich überhaupt überlegt, mit meinem Produkt zu arbeiten? Und über diese Probleme und Herausforderungen zu sprechen, weil damit hole ich die Zielgruppe ab, sie identifizieren sich mit meinen Inhalten und kommen dann von selbst auch auf die Lösungsebene, wo es dann um mein Produkt gehen kann.
Okay, jetzt habe ich so einigermaßen verstanden, ich, der ich schon seit Ewigkeiten in LinkedIn aktiv bin, aber jetzt habe ich so langsam verstanden. Und jetzt bin ich also der Marketingleiter dieses Automatisierungsunternehmens. Ich habe meinen Vertriebler. Und was, wie kannst du jetzt konkret unterstützen? Bietet ihr irgendwie Seminare? Bietet ihr Einzelcoaching an? Weil der muss ja den Job machen. Ich kann ja nicht einfach sagen, mach du mal, sondern der muss das ja machen. Torben kann das nicht machen. Also wie unterstützt ihr dann Unternehmen ganz konkret?
Also wir haben zwei Kernprodukte. Das eine ist, startet mit den Unternehmen bei Null. Da baut man dann mit den Vertrieblern gemeinsam die Grundpositionierung aufbaut, die LinkedIn-Profile aufbaut.
Also ihr macht irgendwie einen Workshop bei uns und mit
den Vertrieblern. Genau, 2 Tage Workshop und dann ist es 4 bis 6 Monate Begleitung im operativen Geschäft mit Schulungen, mit Content-Sparring, dass man sich Beiträge anschauen kann, gemeinsam optimieren kann, dass man das, die Kampagnen aufbaut, also auch was passiert nach den Beiträgen, das dann über mehrere Monate begleitet. Mhm. Und das zweite Kernprodukt ist das Optimierungsprodukt, Optimizer nennt sich das Ganze dann. Da geht es dann um Unternehmen, die schon etwas tun und dann bei ihren Vertrieblern aber gerne systematisch analysiert haben möchten, welche Stellschrauben können wir jetzt noch drehen, um es besser zu machen. Das ist quasi nicht bei Null angefangen, sondern aus etwas Bestehendem ja, ein Level hochzugehen und das dann aber auch angefangen mit, also da machen, führen wir erst Interviews, gehen dann in einen Workshop-Tag und dann haben wir aber auch da eine 3-monatige Begleitung.
Torben, um dieses Gespräch hier zusammenzufassen, du empfiehlst mir also, meinen Vertrieblern zu sagen, Leute, ihr müsst irgendwie euch mal an den Torben wenden, da müssen wir mehr rausholen.
Immer gerne. In erster Linie dürfen Sie sich aber auch eigeninitiativ mit dem Thema auseinandersetzen, da müssen Sie mich nicht buchen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich hoffe, du verzeihst mir meine zum Teil etwas kritischen Fragen.
Das ist immer besser, als wenn alles nur zugestimmt.
Und hier folgt schon das nächste Interview. Herzlich willkommen. Ich habe hier Bernd Meidel bei mir, den Moderator dieses Events. Und Bernd wird mir jetzt gerade verraten, was B2B Events erfolgreich macht. Ja. Und ich lasse die Frage jetzt einfach mal so im Raum stehen. Was ist das Wichtigste für einen erfolgreichen B2B-Event?
Wunderschöne Frage. Ja, wie antwortet man im Allgemeinen? Mit einem Dreiklang. Und ich würde den Dreiklang so zusammensetzen. Relevanz, Interaktion und Verbindung. Relevanz bezogen natürlich auf die Teilnehmer, dass die sich als Zielgruppe hier richtig angesprochen fühlen, dass die dementsprechend auch sich nicht nur berieseln lassen müssen, sondern Impulse mitnehmen, Werkzeuge mitnehmen, ja, dass sie Kontakte mitnehmen, dass starke Speaker da sind, die ihnen Inspiration geben können, auch über den Tellerrand hinauszublicken, einfach von da schon was zu lernen. Dann Interaktion. Eben nicht nur das schon angesprochene Berieseln, sondern dass sie auch selbst sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht nur als Beobachter. Also, dass es interaktive Formate gibt. Raum für den Dialog, so wie wir jetzt hier am Rande beisammensitzen und uns austauschen. Auch vielleicht Diskussionen auf der Bühne, die man dann, und dafür braucht es Raum und Zeit bei jedem Event, vertiefen kann. Beim Fischgespräch, wenn wir uns jetzt hier umschauen, da über die Zeller hinweg, da wird weniger gekaut als gesprochen. Und last but not least, ich meine mit Verbindung natürlich Networking, Netzwerken, Kontakte machen. Menschen finden jetzt nicht nur im Sinne von Kunden, ja, sondern eben auch von Gleichgesinnten, von welchen die ähnliche Herausforderungen haben, mit denen man es austauschen kann. Auf Augenhöhe idealerweise. So dass man dann auch mit, gut, wir sind auf dem Lead Management Summit, ja, da geht es um Leads. Aber nicht nur Sales Leads, sondern wirklich auch Geschäftskontakte, will ich jetzt nicht sagen, Selbsthilfegruppe, ja. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir haben ja auch schon Vorträge gehört von Firmen, die sich zusammentun und gemeinsam im Marketing marschieren, solche Kontakte hier zu schaffen.
Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf meine kurze Frage. Jetzt muss ich mir mal die Folgefragen ein bisschen genauer überlegen, dass du nicht wieder so lang antworten kannst.
Ja.
Die nächste Frage wäre jetzt, wir haben ja das ganze Spiel gehabt 2020 mit Corona, wo uns all das entgangen ist. Was merkst du, was der stärkste Unterschied ist zwischen einer Offline-Veranstaltung und einem Online-Versuch, das alles online hinzukriegen?
Der persönliche Kontakt, nach wie vor. Auch wenn sich vieles online als Normalität eingespielt hat, von den Menschen gewohnt ist, ja, man eintaucht viel mehr als früher in das jeweilige Erlebnis, aber der persönliche Kontakt fehlt. Oder andersrum gesprochen, das ist natürlich der Vorteil der Präsenz-Events, sich mal wirklich zu beschnuppern, kennenzulernen und darauf aufbauen, dann natürlich die ganzen Vorteile der Online-Treffen draufzusetzen und zu nutzen.
Das Persönliche heißt ja auch etwas erleben. Das heißt, wenn wir irgendwo hingehen, dann erleben wir was. Was kann man tun bei einem B2B-Event, um den Erlebnischarakter noch ein bisschen zu verstärken?
Da ist das hier ein schönes Beispiel. Es ist ziemlich klassisch, aber ich glaube damit nicht altbacken, sondern einfach bewährt, viel Raum für das Erlebnis der Menschen untereinander zu bieten. Hatte ich vorhin schon kurz ausgeführt, Dialog. Dann Abendveranstalter an einer jeweils passenden Location, Beispiel Würzburg, dann natürlich rund um das Thema Wein. Oder auch hier noch zur Abrundung eine Zusammenfassung des Gehörten, mal auf eine andere, eher eine poetische, eine sprachlich ausgefeilte Art und Weise, um nochmal zu erleben, geballt, Mensch, was habe ich denn die letzten Tage hier so mitbekommen? Ja, und das nochmal leichter zu memorieren, mitzunehmen. Das sind eigentlich zwei ganz schöne Beispiele. Und es muss nicht immer gleich die Produktvorstellung in der Sahara sein oder mehrtägiger Ausflug auf dem Kreuzfahrer. Denn wir sind ja im Bereich B2B und da läuft bei jedem schon im Hinterkopf auch immer der Ticker mit, was er an Arbeitszeit ja aufwendet für seine letzten.
Wenn du überlegst, die letzten 365 Tage, die du ja auf einigen B2B-Events warst, was ist das Erlebnis, das dir jetzt spontan einfällt oder vielleicht sogar drei davon, wo du sagst, da kann ich mich dran erinnern. Das war irgendwo, kann durchaus auch Sahara gewesen sein.
Ja, also wirklich großartig war beim Moose Reason Summit. Ein Mittelstadt-Summit, ein sehr regionaler. Das war der erste Aufschlag, den junge Menschen dort gemacht haben. Einer eher ländlichen Flächenregion, mittelständische Unternehmer zum Networken zu bringen, ihnen Impulse zu geben. Und was war das Erlebnis, das Tolle dabei? Am Ende eine Drohnenshow. Also leuchtende Drohnen, die passend zur musikalischen Untermalung Formationen, Bilder, Animationen in den Himmel gezaubert haben, muss ich zumindest gestehen, dass ich es vorher so noch nicht erlebt habe, dass Chris in Erinnerung geblieben und die haben es kaum verstanden, Elemente, inhaltlich passende Elemente zu der Veranstaltung an den Himmel zu zaubern. Das ist jetzt
ein sehr schönes Beispiel. Sehr schönes Beispiel. Gibt es ein zweites Beispiel, was ähnliche Eindrücke hinterlassen hat bei dir?
Also was mich als Homo Technicus natürlich immer wieder fasziniert, eben fliegenden Drohnen, sind auch Roboter. Und zwar im Sinne von Humanoid oder in Tiergestalt, die beispielsweise, das war auch bei Vogel, Cobots for You, eine Veranstaltung. Dieses Jahr kommt die sogar zweimal, weil die doch sehr erfolgreich läuft. Und das ist schon auch immer noch mal ein besonderes Erlebnis, wenn diese Gestalten sich bewegen, mit dir interagieren. Das ist ein Erleben, ein Fassen, ein Greifen und Begreifen, was in Erinnerung bleibt.
Jetzt will ich dich nicht überstrapazieren. Wenn dir eine dritte Sache nicht einfällt, ist das okay. Aber gibt es noch eine dritte Sache?
Also das ist eine Kleinigkeit, die ich aber auch immer wieder gerne selber nutze, um ein interaktives Erlebnis, sehr niederschwellig, aber eindringlich zu gestalten. Nämlich Vorstellungsrunden in Zweierteams, in dem sich diese beiden gegenseitig erklären, wer sie sind und dann in der eigenen Vorstellungsrunde der jeweils eine den anderen vorstellt. Und das ist immer ein sehr guter Ausgangspunkt, um mal später Gespräche anzuknüpfen und Kenntliches. Also sehr intensives Kennenlernen, auf eine ganz einfache Art, also eben mal nicht Sahara.
Okay. Jetzt sind wir hier gerade in der Mittagspause. Man hört so ein bisschen am Klimpern im Hintergrund. Was fällt dir zum Thema Essen ein? Welche Rolle spielt das?
Wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern vielleicht dir auch. Ja, ich schaue dir mal tief in die Augen. Wenn das Essen schlecht ist bei einem Event, das zieht die Gesamtquote deutlich runter.
Ich habe es dem Veranstalter schon gesagt und auch den Leuten hier vom Catering. Der Linsensalat, der ist einfach hervorragend und der ist wirklich allererste Sahne. Finde ich sehr wichtig.
Also du hast jetzt hier mir den Ball so zugespielt, darf ich den für einen kurzen Werbeblock nutzen? Hier catert Schmackofatz. Schmackofatz ist mein absoluter Lieblingscaterer. Als ich gehört habe, Schmackofatz hier auch ist, ja.
Und ich habe jetzt überlegt, ob ich den Namen nenne, aber danke, dass du ihn genannt hast. Das haben die wirklich verdient.
Ja, großartig.
Ich habe auch den Eindruck, das war der Chef, der hier vorbeikam, mich angeguckt hat und dann habe ich ihm auch persönlich Feedback gegeben, weil er hat auf eine ganz unaufdringliche Art und Weise auch nachgefragt. Fand ich auch sehr, sehr
super. Das seit Jahren. Also die machen das hier seit vielen Jahren und liefern immer wieder top ab.
Ja. Okay. So, letzte Frage. Was kann man machen, um Events so zu gestalten, dass man maximale Interaktion und Networking unter den Teilnehmern fördern kann? Also gibt es vielleicht bestimmte Formate oder Aktivitäten, die sich als besonders effektiv erwiesen haben, mit dem Ziel, eben Interaktion hinzukriegen?
Ich bin tatsächlich ein großer Fan von Bootcamps, die sich ihre Themen passend zur Teilnehmerschaft selber geben. Die Menschen sehr stark mit einbeziehen. Die Kunst ist es auch bei Matchmaking-Formaten, da gibt es ja Apps und so weiter. Die Kunst ist es natürlich, die Menschheit entsprechend darauf vorzubereiten und auch zu aktivieren. Denn ich denke, das ist das Hauptproblem, die Hauptherausforderung, sie aus so einer Lean-Back-Haltung herauszuholen. Das wird zunehmend besser. Ich glaube, da hat sich einiges getan, auch bei den Köpfen, bei der Erwartungshaltung an Events, dass eben nicht nur darum geht, eine schöne Dienstreise zu machen, ein paar alte Freunde zu treffen, gut zu essen, eine Abendveranstaltung zu besuchen und dann ein paar Vorträge zu hören, sondern dass man die Zeit aktiv nutzt und sich darum kümmert, die Informationen zu erhalten, die wirklich wichtig sind. Und nicht die, die irgendein Redner vorgeraten hat.
Bernd, ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Anregungen, die sicher für B2B-Event-Marketer wertvoll sind. Danke.
Thorsten, ich danke dir.
Und hier folgt schon das nächste Interview.
Ich freue mich, dass ich jetzt hier mit Peter Schütte von Stoff, der Beratung und Agentur für Performance Marketing, ganz speziell für B2B-Unternehmen und sogar speziell wiederum für IT-Unternehmen. Wie kam es zu dieser Spezialisierung, Peter?
Das liegt in meiner Historie, weil ich selber sehr, sehr lange für IT-Unternehmen gearbeitet habe. Und wir da uns den Performance, aber die Entwicklung des Performance-Marketings im Grunde von der Pike auf mit angeschaut haben. Ich mache das seit 30 Jahren, deswegen kann ich das bis in die Offline-Zeiten zurück so sagen. Und da haben wir den immer größeren Druck einfach gesehen haben, dass Pipelines gefüllt sein wollen, dass Marketing dann einen belegbaren Beitrag auch leisten muss. Und was wir eben am Markt beobachtet haben, ist, dass wir sehr, sehr viele auch sehr gute punktuelle Leistungen gesehen haben, aber relativ wenig wirkliche End-to-End-Prozesse. Und haben dann vor 5 Jahren gesagt, jetzt gehen wir mal raus aus der schönen Konzernunternehmenswelt und machen was Eigenes und sind damit Stoff an den Markt gegangen. Das steht auch für Start to Finish, weil wir gesagt haben, von Anfang bis Ende möchten wir bei diesen Themen dabei sein. Das ist so unser Ansatz und sind seitdem ganz erfreut über die Entwicklung oder erfreulich in der Entwicklung und beraten IT-Companies, haben auch ein paar Manufacturer dabei, weil du schon siehst, dass das, was die IT-Szene so da mal innovativ immer ein bisschen vorne macht, dann im Automotive-Zulieferbereich und so auch irgendwann ankommt, Deswegen sind es dadurch.
Peter, jetzt endlich verstehe ich, warum deine Antwort war nach dem Thema der lange Satz, nämlich Unternehmen zwischen tech-basierter Erwartung und Prozessbrüche im operativen Alltag und ganz konkret zu Sales und Marketing end-to-end, welche Ziele sind die richtigen? Das klang für mich erstmal etwas verworren. Jetzt klärt es sich auf. Das heißt, Erwartung und Prozessbrüche. Welche Art von Prozessbrüchen tritt denn am häufigsten in Unternehmen auf, die eben stark auf Technologie setzen, und welche Auswirkungen haben diese auf den Geschäftsbetrieb?
Naja, also zum einen ist natürlich das klassische Thema zwischen Marketing und Vertrieb. Die Marketingorganisationen haben wahnsinnig, ich würde mal sagen, rangeklotzt, haben sich verändert, haben sich auf Performance-Themen auch spezialisiert über die Jahre. Da gibt es wahnsinnige Reifegradunterschiede. Ja, auf der anderen Seite der Vertrieb. Wir alle singen das große Lied auf die Gemeinsamkeiten, auf die Bedeutung, dass Marketing und Vertrieb gut zusammenarbeiten. Teilweise werden die Abteilungen zusammengelegt, all das. Ja. Aber in der Realität sehen wir weiterhin wahnsinnig viel Thermik. Ja. Und wenn ich alleine Hierarchie zwischen Marketing und Vertrieb habe, dann ist es fürs Marketing natürlich unheimlich schwer, die vorab geleistete Investition in Leads, in Lead-Qualifikation, in die Übergabeprozesse sozusagen auch im Umsatz nachher abzubilden, wenn die Dinge ein Stück weit doch im Vertrieb immer noch versanden. So. Und auf der anderen Seite ist Marketing auch unter einem wahnsinnigen Transformationsdruck.
Peter, jetzt musst du mir was erklären. Also für mich ist Performance-Marketing, dass ich etwas mache, was zu einem konkret messbaren Ziel führt. Mhm. Das konkret messbare Ziel im B2B ist Abschluss eines Projekts. So, und danach wähle ich jetzt meine Maßnahmen aus. Das heißt also, wo ist das Problem zwischen Marketing und Vertrieb, wenn das Ziel ein Vertriebsziel ist, nämlich ein ganz konkretes Projekt abzuschließen? Dann ist das doch eigentlich ein Vertriebsziel, dem ich mich marketingmäßig unterordnen muss.
Das ist korrekt. Die Fragestellung, die oft nicht beantwortet ist, aber die, in welchem Reifegrad wird ein Lead übergeben, wie weit ist der Weg, den ein Vertrieb noch gehen muss und wie hoch ist die Bereitschaft, kalte oder noch relativ kühle Marketing-Leads auch vertrieblich weiter zu erwärmen. Denn was ich nie in Frage stellen würde, gerade wenn es im Bereich komplexer Produkte oder auch sehr teurer Produkte geht oder investitionsintensiver Produkte geht, ja, dass der Vertrieb natürlich immer noch way to go hat, nachdem Marketing ein Lead übergeben hat. Ja. Das wird teilweise ein bisschen in Frage gestellt. Da sind so ein bisschen die Schockwellen durch die Vertriebslandschaft gegangen, ne, dass man hier ersetzt werden würde durch irgendwelche Marketingprozesse. Ich kann klar sagen, obwohl wir stark fürs Digitale stehen, die digitale Hochqualifizierung reicht normalerweise noch nicht zum Abschluss. Ja. Und deswegen ist diese Vernetzung extrem wichtig. Aber das ist unsere klare Aussage. Auch wenn das alle so, sagen wir mal, auf einen hohen Sockel setzen, wir sehen keine Lagerfeuerromantik zwischen Vertrieb und Marketing, sondern sehr viele althergebrachte Konflikte. Und die müssen erstmal gelöst werden, damit man eben einen sauberen Flow auch hinkriegt. Und dass die Marketingleistung am Ende, wie du sagst, dann in Order Entry sich auch abbildet.
Ich bin ein sehr naiver Mensch. Ich stelle mir das jetzt ganz einfach vor. Das heißt also, ich als Marketing liefere 100 Leads und Sales sagt mir, die 50 davon kannst du vergessen, 50% können wir verwenden. Und anschließend weist mir Sales nach, dass mit den 50% null rausgekommen ist und aus den anderen ist was rausgekommen. Das heißt, Sales liefert mir konkrete Zahlen. Wo ist dann das Problem, wenn alle transparente Zahlen liefern von dem, was sie aus den verschiedenen Dingen machen?
Dass also, es einfach heutzutage noch nicht so transparent ist. Also das heißt, wir haben eine viele Organisationen, die, wenn man sich das mal anguckt, das ist ja im Grunde so ein bisschen die Grundlehre der Lead-Generierung, der Lead-Prozesse, dass wir Leads auch durch gewisse Stages erstmal durchtreiben müssen. Wenn man dann aber guckt, wie mit Marketing-Automations im Alltag umgegangen wird, ja, wie undifferenziert der Lead-Stage MQL bedient wird. Ja, also ich generiere den Lead, das White Paper ist runtergeladen, ich habe den, freue mich, und schmeiß ihn direkt ins CRM und wundere mich dann, dass der Vertrieb den mir um die Ohren haut. Das ist einfach die Realität da draußen. Ja, also die berühmten One-Stop-Shops, wie die Amerikaner sagen, also einmal irgendein Touchpoint abgeliefert und direkt rüber, ja, die sind normalerweise nicht so von Erfolg gekrönt. Das heißt, auf der Marketingseite müssen viele Hausaufgaben gemacht werden in der Anwendung der Technologien, die da gegeben sind. Da ist die Investitionsbereitschaft übrigens erstaunlicherweise immer höher als was Kampagnenbudgets und Marketing-Enablement angeht. Ja. Das heißt, da müssen Hausaufgaben ganz klar gemacht werden. Da müssen auch strenge Prozesse rein. Auf der anderen Seite, das ist der Deal. Und das ist meistens bottom-up etwas schwieriger zu machen. Deswegen versuchen wir auch immer sehr viel Executive Buy-in erstmal zu holen. Ja. Muss der Vertrieb natürlich auch belegen, dass die Entscheidungen, die 50 nehme ich, die 50 nicht, so wie du es eben beschrieben hast, ja, dass das auf einer sauberen Basis erfolgt. Das heißt, Willkür, Daumen hoch, Daumen runter, kann auch nicht mehr funktionieren, wenn ich weiß, dass im Vorfeld eine hohe Investition in die Identifikation und die Generierung von Leads gesteckt worden ist und diese ganze Strecke dazwischen, die oft noch ein bisschen jungfräulich behandelt wird, nämlich die Weiterqualifizierung von Leads, das Aufbauen von mehr Touchpoints, das mehr Wissen über die Person und ihre Bedürfnisse, ja, wenn ich das alles in den Wind haue und sage, ich nehme mal die 50, weil die Namen habe ich schon mal gehört. So. Und das ist in vielen Unternehmen schon noch die Realität, teilweise auch in sehr großen Unternehmen, da wundert man sich dann manchmal ein bisschen. Und was wir eben machen, ist, dass wir versuchen, die Investition in die Technologie, die Investition in die Kampagne und in die Skills so voranzutreiben, dass man am Ende des Tages ist wirklich ein fließender Prozess. Und wenn ein Lead eine bestimmte Qualität erreicht hat, dann muss der kontaktiert werden. In den meisten größeren B2B-Unternehmen ist ja zwischen dem Vertrieb und dem Marketing auch nochmal so eine Telefoneinheit. Das heißt, eigentlich geht es ja im ersten Moment darum, dass ich sage, ich muss den Lead so hoch qualifizieren, dass ich mit gutem Gewissen und mit ausreichend Bezugspunkten erstmal da anrufen kann. So, und dann verändert sich ja auch nochmal eine ganze Menge.
Ich bin ein Freund der freien Marktwirtschaft in dem Sinne, dass Märkte sich selbst regeln. Angenommen, ich als Marketing produziere Leads und Sales ist so primitiv und sagt, ich nehme nur die bekannten Unternehmen, dann ist das auch eine klare Zielvorgabe für mich als Marketing. Ich sage, ihr seid Idioten, weil die anderen liefern wir euch für einen viel niedrigeren Cost per Lead. Aber ich kann euch auch die großen Unternehmen liefern, dann bin ich halt ein bisschen ineffizienter, aber die Zielvorgabe war eben so. Das heißt, in dem Moment, wo eben beide Bereiche klar kommunizieren und Marketing wiederum der Geschäftsleitung sagt, pass auf, wir könnten auch mehr, aber Sales will das nicht, deswegen machen wir das und das. Warum ist das nicht eine einfache Lösung?
Ist ein bisschen die Frage, in welche Ohren man spricht und wie viel Gehör man findet. Das heißt, die Erwartungshaltung in den Geschäftsleitungen und der Umgang mit Leads auf der Vertriebsseite ist auch nicht immer, sagen wir mal, im Gleichtakt. Ja? Also das ist schon so die Erfahrung in der Realität, das zum einen. Und das andere ist, dass Marketing natürlich da auch die Verantwortung hat, wenn ich so viel Wissen habe und wenn ich Leads wirklich in ihrem Potenzial, nicht nur in ihrem Cost per Lead, was als Missgröße sowieso in Frage zu stellen ist, ja, wenn ich die in ihrem Potenzial sehe, dann muss Marketing natürlich hingehen und sowohl in der Vertriebsleitung als auch in der Geschäftsleitung die entstehenden Deltas einfach mal vorrechnen. Wenn ich sage, ich habe nur die und die, dieses Mal mit Zielgruppe war sie immer schon, ja, sehe aber gerade jetzt hier in Deutschland im B2B-Bereich auch sehr viel Veränderung der Geschäftsmodelle und muss vielleicht ein paar neue erschließen, dann muss ich als Marketing, wenn ich andere Zielgruppen, die vielleicht auch bisher als nicht relevant erachtet worden sind, erschließen möchte, dann habe ich auch natürlich die Bringschuld zu erklären, warum. Das Unternehmen, das ganz klar sagen kann, die 10 Unternehmen sind und kein anderes. Da sind wir im Account-Based-Marketing-Bereich, ist die Frage, ob klassische Lead-Generierung überhaupt so der richtige Weg ist. Ja, da geht es dann eher durch Dringung der Accounts. Ja.
Jetzt zwei Fragen zum Abschluss. Die erste Frage, du hast den Überblick, welche Leads die beste Performance bringen, also am Ende, dass auch was wirklich draus wird, auch, dass auch Aufträge draus wird. Die erste Frage, welche Kanäle bei der Lead-Generierung haben sich besonders bewährt?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Was ich vor allen Dingen sehe, ist, dass in fast allen Unternehmen im B2B-Bereich eine erschreckende Reduzierung auf zwei wesentliche Kanäle erfolgt ist im letzten Jahr. Wir sehen Google und wir sehen LinkedIn. Also ich habe schon LinkedIn-Kampagnen geschaltet, da konnte man das so über Fake-Kampagnen in Luxemburg machen, weil Deutschland noch gar keine eigenen Account-Manager hatte. Also über LinkedIn muss mir keiner was erzählen. Ich bin da auch ein Fan von. Aber die klassische Lead-Generierung funktioniert schon über eine wesentlich breitere Klaviatur. Und wenn mir eine Marketing-Einheit heute nur mit LinkedIn und Google kommt und damit komplett ignoriert, dass Mediaplanung und so weiter, klassische Lehrberufe im Marketing sind, die sehr wohl auch im Zusammenhang mit konkreter Lead-Generierung stehen. Ja. Wir sind heute hier bei Vogel, ja, die B2B-Datenbank von solchen Verlagen und ähnlichen Anbietern sind gewaltig und da ist eine ganze Menge Relevantes rauszuholen. Das zu ignorieren und zu sagen, ich gucke mal auf LinkedIn und freue mich dann über irgendwelche merkwürdigen Vanity-Metrics, ja, die ich auf Google und so weiter hole, aber ich sehe keine Entwicklung in Richtung Opportunity, Pipeline, Anteil und Order Entry. zeigt, wo die Reise hingeht. So. Und wir sehen ein ganz, ganz klares Defizit in Marketingabteilungen, was die Unwissenheit angeht bezüglich der Bandbreite möglicher Schaltungen. Alle Geheimnisse will ich jetzt hier nicht abraten, aber wir haben schon ein paar Quellen, die definitiv sinnvoller sind als die genannten.
So, jetzt die letzte Frage. Eben war die Frage nach den Kanälen, jetzt die Frage nach Content, Content-Marketing. Das heißt, mit welchen Inhalten habe ich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich damit einen Auftrag angel? Oder Inhaltsformate?
Ja. Also es gibt ein paar ganz interessante Beobachtungen, die kommen so aus der US-Ecke, denen ich mich jetzt nicht in den Weg stellen würde, die heute sagen, also Qualität, gerade hier im deutschen Raum, wenn man was gegen Qualität sagt, ist man sofort in der bösen Ecke drin, ist das eine. Das andere ist aber ganz klar auf Frequenz. Ja. Das heißt, man muss schon gucken, dass die Dinge auch auf die Straße kommen. Da sehen wir im Content-Kontext große, große Beißhemmungen am Markt. Ja. Ich will sagen, die Unternehmen stehen auf dem Standpunkt, bevor ich mein ganzes Billigregal mit Content nicht gefüllt habe, kann ich ja gar keine Kampagne machen. Das ist normalerweise Quatsch. Meistens liegt genug vor. Wenn du jetzt nach dem Killermagneten fragst, dann sind natürlich Triggerthemen ganz interessant. Wir sehen sehr viel Regulatorik momentan in Europa. Wenn ich auf irgendwelche Gesetzesänderungen zusteuere, sind das natürlich Themen, die Unternehmen die Köpfe hochstrecken. Nur mal als Beispiel, der Content selbst muss natürlich im ersten Schritt, es kommt immer darauf an, wo entlang der Journey, ja, wir vom Content sprechen. Wenn ich sage, ich möchte erstmal meine Zielgruppe reinholen, dann ist es klar, ich muss gucken, was ist das Interesse dieser Zielgruppe? Vielleicht auch ein bisschen weniger, was will ich denn über mein Produkt oder meinen Service erzählen? Also deutlich weniger. Und ich muss die erstmal in ihrer Welt abholen. Und wenn ich das mit einem aktuellen Trigger-Thema kombiniere, plus Interaktion einbaue, also die guten alten Assessments und so weiter, auf die ich immer wieder zurückkommen kann, dann habe ich schon mal, ich will nicht sagen die halbe Miete, aber bin ich auf einem ganz guten Weg. Und wenn ich auch noch die richtigen Kanäle finde, um das zu schalten, gegen Leads, wird die Sache immer besser. Ja. Genau.
Peter, herzlichen Dank für diesen Insight von jemandem, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt. Danke.
Freut mich.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.